بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Wir waren angekommen bei der Niederwerfung und dem Gedenkspruch Subhana Rabbi al-A'la und wir haben gesagt, al-A'la gehört zu den Namen Allah subhanahu wa ta'ala und es ist angemessen, dass wir diesen Namen im Sujud erwähnen, da der Mensch wenn er sein Haupt nun senkt und wenn er sich niederwirft, hinuntersteigt zum Boden, dass er eben zum Höchsten, subhanahu wa ta'ala, hinaufsteigt, yawmul qiyamah, und dass seine Stellung dadurch immer höher wird. Und deswegen erinnert sich der Betende, wenn er nun hinuntersteigt, dass dieses Hinuntersteigen im eigentlichen Sinne ein Hinaufsteigen, ein Hinabsteigen in die höchsten Stufen ist. Und natürlich soll der Muslim, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, er soll verstärkt Bittgebete aussprechen, egal über was. Also das ist die Chance des Muslims, wenn er Anliegen hat, dass er Allah subhanahu wa ta'ala bittet. Egal ob es irdische Angelegenheiten sind, wie die Versorgung, die Nahrung, Arbeit, Studium, Allahu A'lam was, Heirat und so weiter, oder ob es jenseitige Angelegenheiten sind, wie die Rettung vor dem Höllenfeuer und dem Eintritt in das Paradies. Und der Muslim sollte natürlich auch diese Niederwerfung nutzen, um für die Geschwister auf der ganzen Welt Bittgebete auszusprechen, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Muslime, den Muslimen beisteht und dass er sie unterstützt. Danach steht der Muslim wieder auf, setzt sich hin und dann kommen wir zu dem Sitzen zwischen den beiden Sujud. Zwischen den beiden Niederwerfungen sitzt der Betende und bittet Allah um Vergebung, so wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam tat. Diese Säule darf der Betende nicht vernachlässigen. Und das ist leider sehr, sehr oft der Fall, dass wir sehen, dass einige zwischen den beiden Sujud gar nichts sagen. Ja, weil sie sich vielleicht an eine Rechtsschule halten, die der Ansicht ist, dass hier nichts gesagt werden muss. Abgesehen davon, dass dies nicht die richtige Ansicht ist, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nie diese Angelegenheit unterlassen. Wenn etwas nur freiwillig wäre, dann hätte er es zumindest mal einmal unterlassen, so dass die Menschen merken, okay, das ist keine Pflicht. Aber wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas durchgängig immer tut, nie und nimmer auslässt, dann deutet das darauf hin, dass das keine freiwillige Angelegenheit ist, sondern eine Pflicht. Und so ist es eben auch bei diesem Sitzen zwischen den zwei Niederwerfungen. Und deswegen ist das Gebet ungültig, also batil, wenn man nichts sagt zwischen den zwei Niederwerfungen. Wenn man Allahu Akbar, also die erste Niederwerfung, ja, Subhana Rabbi al-A'la, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Das geht nicht. Dadurch wird das Gebet ungültig, sondern man muss zumindest mal Rabbi ghfirli sagen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dies gesagt, Hudhaifa ibn al-Yaman überlieferte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam beim Sitzen zwischen den beiden Niederwerfungen sagte, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Also mein Herr, vergib mir, mein Herr, vergib mir. Und das bedeutet nicht, dass er es nur zweimal gesagt hat, sondern das soll darauf hinweisen, dass er es wiederholt hat. Das heißt, man kann es mehr machen. Mindeste ist aber einmal, dass man sich hinsetzt. Und was ist der Beleg dafür, dass man nicht so schnell beten darf, also von der Niederwerfung aufstehen, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Der Beleg dafür ist der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass ein Mann in die Moschee gekommen ist und er falsch gebetet hat. Und nach mehrmaligem Aufruf, das Gebet zu wiederholen, sagte er, ich kann es nicht besser, also bring es mir bei. Dann hat Rasul alayhi salatu wasalam ihm das Gebet beigebracht und dabei hat er ihm gesagt, bei jedem Übergang von einer Säule zu einer anderen Säule, von einer Handlung zur anderen, hat er ihm immer gesagt, führe das, zum Beispiel verbeuge dich, bis du in der Verbeugung Ruhe empfindest. Richte dich wieder auf, bis du Ruhe empfindest. Werf dich nieder, bis du Ruhe empfindest. Setz dich wieder hin, bis du Ruhe empfindest. Und sicherlich empfindet der Mensch keine Ruhe, wenn er sagt, Allahu Akbar, Allahu Akbar, das ist Hektik, das ist keine Ruhe. Und das ist ein Beleg dafür, dass die sogenannte Tumma'nina, die Ruhe, die Gelassenheit, das Innehalten, eine Säule ist des Gebetes. Das heißt, es geht nicht, dass jemand sagt, Allahu Akbar, Sami'allahu Hamid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, das ist kein Gebet. Und dadurch wird das Gebet ungültig und das hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam diesem Gefährten gesagt. Er hat gesagt, irja fasalli fa innaka lam tusalli. Kehre zurück und bete, denn du hast nicht gebetet. Das hat er ihm mehrere Male gesagt, bis der dieser Gefährte gesagt hat, ja Rasulallah, bring mir es bei, ich weiß nicht, so kenne ich das Gebet, was soll ich denn sonst tun? Also hat er ihm das Gebet erläutert, was er zu tun hat. Und der wichtige Punkt für uns hier ist, dass er ihn immer aufgerufen hat, beim Stehen, in der Verbeugung, in der Niederwerfung, beim Sitzen zwischen den zwei Niederwerfungen, immer innezuhalten, immer Ruhe zu empfinden, immer gelassen zu bleiben, keine Hektik. Und daher haben die Gelehrten abgeleitet, dass diese Tumma'nina eine Säule ist. Und dann hat man sich gefragt, ja gut, wie erkenne ich denn, ab wann kann ich von einer Tumma'nina denn reden? Was heißt denn Ruhe? Wann habe ich denn Ruhe empfunden? Sie sagen, das Minimum ist die Aussprache des Gedenkspruchs einmal. Ich muss einmal sagen, Subhana Rabbi al-Azim, Sami'a Allahu liman hamida. Das ist das Minimum. Das ist nicht das Empfehlenswerteste, aber es ist immerhin Minimum. Damit ist das Gebet noch gültig. Im Sujud einmal zu sagen, Subhana Rabbi al-A'la Allahu. Aber natürlich auch nicht in diesem ICE-Tempo, das ist ja kein Gedenkspruch, sondern du sollst schon den Gedenkspruch auf eine Art und Weise aussprechen, die man auch versteht. Subhana Rabbi al-A'la. Nicht irgendwie die Buchstaben verschlucken. Und genauso ist es mit dem Gedenkspruch beim Sitzen zwischen den zwei Niederwerfungen, dass man sagt, Rabbighfirli, nicht Rabbighfirli. Ja, sondern immer mit der Ruhe, Rabbighfirli. Und besser wäre es, mehrere Male es zu sagen, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Und dabei die Sünden, an die Sünden sich zu erinnern. Jedes Mal erinnere dich an die Sünde, dass du etwas gesehen hast, was Allah verboten hat, Rabbighfirli. Dass du etwas gesagt hast, was Allah verboten hat, Rabbighfirli. Dass du etwas gehört hast, was Allah verboten hat, Rabbighfirli. Und so weiter, ja. Und deswegen, eins muss man lernen als Muslim. Unser Prophet ist der Prophet Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Und wenn ich also sehe, dass mein Scheich oder mein Gelehrter oder meine Rechtsschule etwas sagt, was auf etwas Falschem basiert, wie kannst du es wagen zu behaupten, es basiert auf etwas Falschem. Das haben alle Gelehrte gesagt. Al-Imam Malik sagte, von jedem nimmt man und von jedem lässt man, außer von demjenigen, der in diesem Grab ist. Und er zeigte auf das Grab des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam al-Shafi'i sagte, wenn der Hadith authentisch ist, dann ist das meine Rechtsschule. Und er sagte, rahimahullahu ta'ala, wenn ihr seht, dass meine Aussage, der Aussage des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, widerspricht, dann nimmt meine Aussage und schmeißt sie gegen die Wand. Das bedeutet, haltet euch nicht an meine Aussagen. Und Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, hat seinen Schülern verboten, seine Aussagen aufzuschreiben. Er hat ihn verboten. Deswegen findest du kein Fiqh-Buch von Ahmad ibn Hanbal. Du findest Al-Musnad, ja. Das sind die Aussagen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Er hat ihm gesagt, nimmt von der Quelle, von der ich genommen habe. Nimmt von Quran und Sunna, nicht von mir. Denn meine Aussagen können richtig sein, können aber auch falsch sein. Aber wessen Aussagen sind immer richtig? Die des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und so auch Abu Hanifa al-Nu'man, rahimahullahu ta'ala, der auch gesagt hat, wenn ihr seht, dass meine Aussage der Aussage des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, widerspricht, dann nimmt mich nicht meine, sondern die Aussage des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und das haben auch seine Schüler gemacht. Nun, deswegen findest du einen Qadi Abu Yusuf, ein großer, der größte vielleicht Schüler von Abu Hanifa, rahimahullah, überhaupt, der einige Ansichten vertritt, die eben Abu Hanifa nicht vertrat. Ja? Hat er also seinen Sheikh nicht respektiert? Nein, nein, aber er muss den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, umso mehr respektieren. Und das ist die Aufgabe und die Pflicht eines jeden Muslims. Es darf nicht sein, dass du sagst, nein, mein Madhab hat gesagt und das war's. Ja, Achi, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das gesagt. Das ist mir egal, ich kann das nicht annehmen, weil mein Imam hat das nicht gesagt. Wer ist denn dein Prophet? Dein Prophet ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Gesandte Allahs. Und wir sollen so beten, wie er uns gezeigt hat, dass er gebetet hat. Und er sagte, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Betet so, wie ihr gesehen habt, dass ich bete. Und so hat er es auch in den anderen Gottesdiensten gesagt, dass wir ihn als Vorbild nehmen. Wenn ich also mitbekomme, der Prophet alayhi salatu wassalam hat nicht nur diesen Gedenkspruch, sondern wie wir gleich sehen werden, noch einen anderen Gedenkspruch in der Sitzung zwischen dem zwischen den beiden Niederwerfungen ausgesprochen. Warum bin ich dann so stur, so dass ich sage, das ist mir sowas von egal, ja? Warum soll ich das machen, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat? Warum soll ich das sagen? Muss ich unbedingt mit dem Prophet sallallahu alaihi wasallam im Paradies sein? Ich mach das nicht. Wie kann ein Muslim, der behauptet, er liebt den Prophet sallallahu alaihi wasallam, so hartnäckig sein und diese Säule, noch einmal, die Ruhe ist eine Säule. Also selbst in der Rechtsschule, in der gesagt wird, man muss nichts sagen, dann ist immer noch bei denen die Voraussetzung die Ruhe. Aber viele machen das nicht. Weil wenn du nichts zu sagen hast, ja, zwischen den zwei Niederwerfungen, deswegen gibt es viele, die eben so beten. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Und das ist nicht erlaubt. In keiner Rechtsschule. Es ging nur um die Frage, gibt es einen Dhikr oder keinen? Natürlich gibt es einen Dhikr. Und dieser Hadith, ja, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Rabbighfirli, Rabbighfirli, wurde erwähnt bei Abu Dawud. Und dieser Hadith ist sahih, wie Sheikh Al-Albani, rahimahullah, erwähnt hat. Das heißt, es gibt überhaupt kein Argument zu sagen, nein, mache ich nicht. Ein weiterer Gedenkspruch ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Allahumma ghfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni. Ibn Abbas überlieferte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam beim Sitzen zwischen den beiden Niederwerfungen sagte, O Allah, vergib mir, sei mir gnädig, leite mich recht, ersetze mir das Versäumte, schenke mir Unversehrtheit, versorge und erhöhe mich. Zwischen den zwei Niederwerfungen. Auch hier dieser Hadith bei Abu Dawud, rahimahullah ta'ala, und der Hadith ist sahih. Das heißt, es gibt keinen Grund, diese Aussprüche nicht zu sagen. Nochmal, Allahumma, oder, ja genau, Allahumma gfirli, warhamni, wahdini, wajburni, wa'afini, warzuqni, warfa'ni. Was heißt das? Vergib mir, das heißt, meine Sünden. Also vergib mir meine Sünden und stelle mich nicht bloß. Denn das ist ja das, was der Muslim von Allah möchte. Denn er weiß, Allah Azza wa Jal ist derjenige, der den Menschen behütet, der den Menschen schützt, der den Menschen nicht bloßstellt. Und deswegen wollen wir, dass Allah uns vergibt, dass die Sünden, dass wir nicht zur Rechenschaft gezogen werden dafür, dass sie gar nicht aufgeschrieben werden. Und wir wollen, dass Allah subhanahu wa ta'ala für diese Sünden uns nicht bloßstellt, uns nicht vor den anderen Menschen bloßstellt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor den Sünden hüten. Dann sagt er auch, und sei mir gnädig. Das heißt, trotz meiner Sünden, auch wenn ich Sünden habe, nehme bitte meine Taten an. Sei mit mir gnädig und gib mir deine Huld und deine Gunst immer noch weiterhin und leite mich weiterhin recht, sodass ich gar nicht erst sündige. Und deswegen sagst du auch danach, wahdini, und leite mich recht, das heißt zur Umsetzung der rechtschaffenen Taten und zur Meidung der Sünde. Denn das ist die Rechtleitung, die wir wollen, wie wir in Surat al-Fatiha gelesen haben und gelernt haben. Ihdina al-Sirat al-Mustaqim, Sirat al-Ladina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim walad-dallin. Also wir wollen die Rechtleitung, dass wir das Wissen uns aneignen und gemäß diesem Wissen auch handeln. Dann sagt er, ersetze mir das Versäumte. Das bedeutet, gebe mir etwas Besseres als das, was ich verloren habe. Ob es nun die Gesundheit ist, das Vermögen ist, ob es ein Haus ist, ob es ein Auto ist, egal was es ist, ob es Familienangehörige sind oder irgendetwas anderes, irgendein Verlust im Leben, da bittet man Allah subhanahu wa ta'ala, bitte gebe mir nach diesem Verlust noch etwas Besseres. Lass diesen Verlust ein Ansporn sein für mich, um näher zu kommen zu dir. Und nicht, um mich zu entfernen vor dir. Dann sagt man auch, schenke mir Unversehrtheit. Das heißt, Unversehrtheit vor den Prüfungen, sowohl im Diesseits als auch im Jenseits. Sowie vor den offenkundigen und verborgenen Krankheiten. Also Unversehrtheit, Gesundheit, nicht nur diese körperliche Gesundheit, sondern auch die seelische Gesundheit. Dass man kein Neid besitzt, kein Hass besitzt gegen die Muslime, dass man nicht schlecht denkt und so weiter, diese Krankheiten des Herzens. Und natürlich, dass man fernbleibt von den Sünden, wie zum Beispiel Ash-Shirku Billahi Tabaraka wa Ta'ala, also der Götzendienst oder irgendeine andere Sünden. Dann sagt man, und versorge mich. Das heißt, verhelfe mir zur Erlangung der Versorgung auf erlaubte Art und Weise. Versorge mich, das heißt, leite mich zur Versorgung hin, die halal ist. Hüte mich davor, dass ich eine Versorgung suche, die haram ist. Hilf mir, dass ich dort arbeite, wo es erlaubt ist und nicht dort, wo es verboten ist. Und erhöhe mich, das heißt, durch das Erlernen nützlichen Wissens, um die Umsetzung der rechtschaffenen Taten zu vollbringen oder vollbringen zu können. Denn wer nicht lernt über die Religion, der wird natürlich von Allah subhanahu wa ta'ala nicht geliebt. Wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, man yuridi Allahu bi khayran yufaqihu fi ddin. Und in Usulul Fiqh lernen wir, dass irgendwelche Aussagen, dass jegliche Aussage zwei Bedeutungen haben kann. Entweder al-mantuq oder al-mafhum. Also die offensichtliche Bedeutung oder der Umkehrschluss. Die offensichtliche Bedeutung ist eben das, was man auf dem ersten Blick erkennt aus einer Aussage. Wem Allah Gutes will, gibt er Wissen in der Religion. Das ist das Offensichtliche. Das ist al-mantuq. Al-mafhum, also der Umkehrschluss, ist was? Wem Allah nichts Gutes will, dem gibt er kein Wissen in der Religion. Und das ist, wie gesagt, etwas, was einem Menschen Furcht und Angst einbringt, wenn er weiß, ich habe jetzt seit einer Woche keinen neuen Buchstaben gelernt. Keinen arabischen neuen Buchstaben. Ich habe keine neue Vokabel gelernt im Arabischen. Ich habe nichts Neues gelernt in meiner Aqide. Ich habe nichts Neues gelernt über den Tafsir des Korans. Ich habe nichts Neues gelernt über die Geschichte, die Biografie des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ich lerne einfach nichts. Warum? Weil ich den ganzen Tag vor dem Facebook bin und vor YouTube bin und surfe und dieses und jenes und so weiter und so fort. Und lernen ist nicht nur hören. Also nicht, dass du denkst, weil du 50.000 YouTube-Videos gehört hast, hast du gelernt. Das ist ja was anderes. Sonst wird ja jeder Schüler am Ende mit 1,0 sein Abi machen, nur weil er den ganzen Tag in der Schule war. Nein, nein, das ist die Aufnahme oder das Hören von Informationen ist eines, aber das Lernen ist was anderes, das ist das Verarbeiten der Informationen, sodass es im Gedächtnis auch bleibt. Und das geschieht nicht einfach nur durch Hören und dabei Allahu A'lam Chips essen oder was weiß ich, sondern das geht, indem man sitzt und dann diese Informationen sich einprägt, sodass das auch im Kopf sitzt. Wie oft haben wir das Gebet zum Beispiel gelernt? Und wenn dir die Frage gestellt wird, was sind die Ursachen zur Ungültigkeit des Gebetes? Allahu A'lam. Wie lange willst du denn so weitermachen? Du musst befürchten, weil das der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass Allah dich gar nicht will, dass du für Allah sowas von uninteressant bist, dass Allah azza wa jalla überhaupt dich nicht einsetzen möchte für den Beistand dieser Umma, für die Unterstützung dieser Umma. Ja? Wenn du ein wenig lernen würdest, aber regelmäßig, ein Wort im Monat, dann haben wir schon einmal 12 Wörter, alhamdulillah, im Jahr. Wenn du eine Ayah im Monat lernen würdest, dann haben wir schon mal 12 Ayat im Jahr, walillahi alhamdulillah. Es müssen nicht 30 Seiten Koran täglich sein. Entweder ich lerne den Koran in einer Woche auswendig oder gar nicht. Nein. Umar ibn al-Khattab radiallahu anh hat Suratul Baqarah in 10 Jahren auswendig gelernt, weil er immer eine Ayah oder ein paar Ayat lernt und sie dann versucht umzusetzen. Es geht nicht darum, wie schnell du bist. Es geht darum, wie lange du dabei bleiben wirst. Das ist wichtig. Und deswegen, barakallahu fikum, erhöhe mich, die höheren Stufen erlangst du durch was? Durch Wissen. Warum? Weil das Wissen lässt dich, führt dich zum Handeln und zur Umsetzung. Und wenn du natürlich Allah azza wa jalla fürchtest und die Gebote Allahs einhältst, dann wirst du die höchsten Stufen bi'idhnillahi ta'ala erreicht. Das ist also ein Gedenkspruch, den wir beim Sitzen zwischen den zwei Niederwerfungen aufsagen. Und noch einmal, keiner hat ein Argument, in dem er sagt, ich mache das nicht und er betet dann so schnell. Und natürlich, wenn dies der Fall wäre, wie ich schon sagte, ist das Gebet dann ungültig, wenn man zu schnell betet. Und auch das Bittgebet um Vergebung werden wir später, inshallah, noch einmal näher eingehen. Was bedeutet Al-Istighfar? Das werden wir sehen, wenn wir über die Adhkar nach dem Gebet reden. Bi-idhnillahi jalla wa'ala. Nachdem die zweite Niederwerfung verrichtet, nachdem der Betende die zweite Niederwerfung verrichtet, also er saß nun, sagt wieder Allahu Akbar, und dann wieder Subhana Rabbi al-A'la, natürlich nicht nur einmal, sondern mehrere Male, ja. Und wie gesagt, bei jedem Mal erwähnst du oder erinnerst du dich an eine Sünde, die du begangen hast, an eine Gabe, die du bekommen hast, an eine Eigenschaft Allahs Azza wa Jal, für die er gepriesen wird und so weiter. Und dann bittest du Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung, um Beistand, um Gesundheit, um Versorgung von Halal, also vom Erlaubten, um Wissen, um Standhaftigkeit in der Religion, um Festigkeit, um Beistand für die Umma, um Linderung der Leiden der Umma und so weiter und so fort. Wir haben vieles, vieles, vieles von Allah Azza wa Jal zu bitten. Wir haben so viele Angelegenheiten, die uns interessieren. Und deswegen soll der Muslim eben im Sujud Allah subhanahu wa ta'ala bitten. Das ist nämlich auch ein Phänomen, dass viele sich jahrelang begnügen in ihren Gebeten mit Subhana Rabbil A'la, Allahu Akbar. Wann willst du denn dann von Allah etwas verlangen, etwas bitten? Wann willst du ihm deine Demut zeigen und ihn anflehen? Wann möchtest du das denn tun? Wenn nicht in diesem Moment, in dem du Allah Azza wa Jalla am nächsten bist. In deinem Leben wirst du nie am nächsten sein, als während dieser Niederwerfung. Und natürlich, wenn der Gläubige verschiedene Ursachen der Nähe zu Allah vereint, dann ist natürlich das Bittgebet umso wichtiger. Das heißt, wenn man in der Niederwerfung ist und dann noch im letzten der Drittel der Nacht und dann noch in den letzten Nächten des Ramadans, Allahu Akbar, dann hast du Nähe über Nähe. Du bist Allah Azza wa Jal nahe, weil du dich niederwirfst. Du bist Allah Azza wa Jal noch näher, weil er subhanahu wa ta'ala erhaben ist er und gepriesen ist er, hinabsteigt zum Himmel der Erde im letzten Drittel der Nacht und dann in den letzten 10 Nächten, die besten Nächte des ganzen Jahres sind. Das sind intelligente Menschen, das sind Händler, die mit Allah Azza wa Jal einen Handel haben, der nicht verloren geht, in dem man nie Verluste haben wird. Tijara lan tabur, das bedeutet ein Handel, in dem es keinen Verlust geben wird. Das ist ein intelligenter Muslim. Wenn ich ein Anliegen habe, ich bin krank, ich brauche Arbeit, ich brauche Unterstützung für meine Schule, für meine Ausbildung, für die Uni, für die Heirat, für meine Kinder, dass Allah Azza wa Jal sie pflegt und dass er sie erzieht und dass er sie versorgt und so weiter und so fort, dann sucht ihr eben diese besonderen Momente der Nähe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Also, wenn man das getan hat, steht man natürlich wieder auf zur nächsten Raka'a, dann macht man das Gleiche, man liest Suratul Fatiha und wiederum sagt man ja Allahu Akbar. Und Allahu Akbar sagt man immer, wenn man von einer Handlung zur nächsten Handlung übergeht. Und dabei muss man sich immer wieder vergegenwärtigen, wie wir gesagt haben bei Allahu Akbar, Allah ist größer als irgendjemand anderes, also auch wichtiger. Also muss ich mich nicht, darf ich mich nicht befassen mit einem anderen außer Allah. Und noch einmal diese Handbewegung, dass wir nach hinten in der Höhe der Schultern unsere Hände heben, soll zeigen, dass wir die ganze Welt hinter uns lassen. Wir beschäftigen uns jetzt mit nichts anderem, außer mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Sunna, und das ist eine sogenannte Sunna Muakkada, das bedeutet, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diese Sunna stets gemacht. Denn es gibt eine Sunna Muakkada und eine Sunna Ghair Muakkada. Die Sunna Muakkada, die stets gemacht wird, bedeutet, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sie nie unterlassen. Und die Sunna Ghair Muakkada bedeutet, er hat sie ab und zu mal unterlassen. Ja? Und die Sunna Muakkada beim Heben der Hände ist natürlich beim Takbiratul Ihram, zu Beginn des Gebetes, Allahu Akbar, dass du die Hände hebst. Beim Übergang in die Verbeugung, in den Ruku', da sagst du Allahu Akbar und du verbeugst dich. Das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer gemacht. Und beim Aufstehen wieder von der Verbeugung, also wenn du sagst, Sami'allahu liman hamida, das sind die drei Stellen. Und nach dem ersten Tashahhud, wenn ein Gebet aus mehr als nur einem Tashahhud besteht, welche Gebete sind das? Das sind die Gebete Al-Dhuhr, Al-Asr, Al-Maghrib, Al-Isha. Bei Al-Dhuhr hast du ein Tashahhud nach der zweiten Raka'a und nach der vierten Raka'a. Ebenso beim Asr, nach der zweiten Raka'a und nach der vierten Raka'a. Beim Maghrib hast du nach der zweiten Raka'a und nach der dritten Raka'a. Und beim Isha nach der zweiten Raka'a und nach der vierten Raka'a. In diesen vier Gebeten, wenn du mit dem Tashahhud, dem ersten Tashahhud, At-Tahiyyatu lillahi was-salawat wat-tayyibat, wie wir gleich sehen werden, wenn du damit fertig bist, beim ersten Mal, also nach der zweiten Raka'a, und aufstehst, da ist es auch die Sunna, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Hände gehoben hat. Einige Gelehrte sagen, man hebt die Hände, wobei man noch im Sitzen ist. Andere sagen, man hebt die Hände, wenn man aufgestanden ist. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ob du dies machst oder das andere machst, bi'idhnillahi ta'ala, beides ist richtig. Aber man sollte diese Sunnah nicht vernachlässigen. Denn yawmul qiyamah wirst du weinen, wirst du leiden, weil du eine klitzekleine Sunnah nicht gemacht hast. Al-Imam al-Shafi'i rahimahullah hat Allah um Vergebung gebeten, weil er die Achselhaare rasiert hat und nicht gezupft hat. Denn das Zupfen ist die Sunna. Ist das Pflicht? Nein, du kannst rasieren. Ist haram? Es ist überhaupt nicht haram. Hauptsache, diese Achselhaare sind weg. Aber guck mal, wie sehr er den Propheten sallallahu alaihi wasallam liebt. Wie sehr er diese Religion liebt. Und er sagte sich, ich bin zu schwach, es tut mir so weh, ich kann es nicht. So vergib mir Allah. Vergib mir wegen der Sunna, die ich nicht umgesetzt habe. Und wir bitten nicht mal Allah um Vergebung für die größten Kabair, die man überhaupt machen kann. Und deswegen, barakallahu fikum, wir dürfen die Sunnah nicht vernachlässigen. Die Sunnen sind nicht dazu da, um sie zu vernachlässigen. As-Sahaba, die haben sich nicht gefragt, ist das Mustahab oder Wajib oder so. Und die Ulama, die haben diese Begriffe Mustahab und Mandub und so weiter nicht eingeführt, um der Umma zu sagen, geht alle schlafen, es ist Mustahab. Sondern nur um zu wissen, wenn ich das jetzt nicht mache, ist das eine Sünde? Muss ich fürchten, dass Allah subhanahu wa ta'ala mich dafür bestraft? Oder nicht? Darum ging es. Es ging doch nicht darum, diese Angelegenheiten zu unterlassen, wie wir es heute verstehen. Heutzutage, wenn du einem sagst, es muss daheim, ah ja, okay, das, was meint er damit? Ja, mach ich nicht. Warum denn nicht? Mach es. Es sind Hasanat, denn du weißt nicht, vielleicht hast du in deinem Gebet so wenig Khushu', aber Allah Jalla wa Ala segnet dein Gebet dadurch, dass du die Sunnah gemacht hast. Das heißt, es hebt sich wieder auf. Und deswegen soll keiner die Sunnah vernachlässigen. Kommen wir also nun zum Tashahhud. Am Ende der zweiten Rak'a bzw. am Ende des Gebets bleibt der Betende sitzen, also nach dem zweiten Sujud, bleibst du sitzen und sag den Tashahhud auf. Und es wurden verschiedene Arten des Tashahhud überliefert. So berichtete Ibn Abbas radiallahu an, er sagte, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول التحيات المباركات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Er sagte, der Prophet عليه الصلاة والسلام hat uns den Tashahhud beigebracht, so wie er uns eine Sure aus dem Koran beibrachte. So sagte er, die segensreichen, guten Ehrerweisungen gehören Allah. Friede sei mit dir, o Prophet, und die Barmherzigkeit Allahs und seine Segnungen. Friede sei mit uns und den rechtschaffenen Dienern Allahs. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Das ist also At-Tashahhud, der überliefert wurde von Ibn Abbas. Daneben gibt es einen Tashahhud, der überliefert wurde von Ibn Mas'ud. Und zwar lautet er wie folgt. Er sagte, كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل السلام على فلان وفلان فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ابن مسعود sagte, wir sagten, wenn wir hinter dem Propheten صلى الله عليه وسلم beteten, der Friede sei auf Jibril und Mikael, der Friede sei auf diesem und jenem. Dann wandte sich der Gesandte sallallahu alaihi wasallam zu uns und sagte, Allah der Erhabene ist der Friede. Wenn also jemand von euch betet, so soll er sagen, die Ehrerweisungen sind für Allah, die Gebete und die guten Worte und Taten. Friede sei mit dir, o Prophet, und die Barmherzigkeit Allahs und seine Segnungen. Friede sei mit uns und den rechtschaffenen Dienern Allahs. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Denn wenn ihr dieses sagt, trifft jeden guten Diener im Himmel und auf der Erde die Aussage, ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Ibn Qayyim al-Jawziyyah hat erwähnt, dass der Tashahhud von Ibn Mas'ud empfehlenswerter ist als der Tashahhud von Ibn Abbas. Warum? Denn beim Tashahhud von Ibn Mas'udin radiallahu an enthält unterschiedliche Ausdrücke, wobei der Tashahhud bei Ibn Abbas nur einen Ausdruck beinhaltet. Schauen wir uns den Tashahhud noch einmal an. Bei Ibn Abbas heißt es was? At-Tahiyyatu Al-Mubarakatu At-Tayyibatu. Das ist eine Aufzählung von Beschreibungen. Deswegen heißt es, die segensreichen, guten Ehrerweisungen. Okay, also die Ehrerweisungen werden beschrieben, dass sie was sind, dass sie segensreich und gut sind. Beim Tashahud von Ibn Mas'ud radiallahu an heißt es: At-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibatu. Was ist jetzt der Unterschied? Der Unterschied ist das Wort und, also auf Arabisch wa. Denn hier wird nicht eine Sache beschrieben, sondern es werden verschiedene Sachen aufgezählt. Und deswegen heißt die Übersetzung: Die Ehrerweisungen sind für Allah, die Gebete und die guten Worte und Taten. Und deswegen ist der empfehlenswert. Warum? Weil du Allah mehr preist. Nicht mit einer Sache, die zwar mehrfach beschrieben wird, aber es ist immer noch eine Sache, mit der du Allah preist. Und zwar mit was? Mit den Ehrerweisungen. Und das war's. Du sagst aber nur, die sind gut und segensreich. Aber beim Tashahud von Ibn Mas'ud radiallahu an, da preist du Allah mit den Ehrerweisungen und mit den Gebeten und mit den guten Worten und mit den Taten. Und deswegen sagt Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, denn der Tashahud bei Ibn Mas'ud enthält unterschiedliche Ausdrücke, wobei der Tashahud bei Ibn Abbas nur einen Ausdruck beinhaltet. Ist das klar? Dies bedeutet, dass der Tashahud bei Ibn Abbas mehrere Beschreibungen ein und desselben Ausdrucks aufzählt. Im Gegensatz dazu zählt der Tashahud bei Ibn Mas'ud mehrere Ausdrücke auf. Die Ehrerweisungen, die Gebete und die guten Worte und die Taten. Der Unterschied ist somit der Buchstabe wa, welcher und bedeutet. Mit den Ehrerweisungen ist die Hochachtung Allahs in jeglicher Form gemeint. Wie zum Beispiel die Verbeugung, die Niederwerfung, die Demut, die Unterwerfung und andere Formen der Hochachtung. Das heißt, du bestätigst hier At-tahiyyatu lillah. Und ein Sheikh sagte, man will, wenn man vor einem König ist, vor einem Staatsoberhaupt ist, vor einer wichtigen Person ist, man will diese Person loben. Aber Allah Azza wa Jal, wie willst du ihn loben? Da sagst du, sämtliche Ehrerweisungen durch Gebet. Also das heißt mit anderen Worten, du bist der Angebetete. Du bist der Ehrenvolle, du bist der Gnädige, du bist derjenige, den wir fasten, für den wir spenden, für den dir gedenken wir und so weiter und so fort. Das sagst du, indem du sagst, die Ehrerweisungen gebühren Allah subhanahu wa ta'ala. At-tahiyyatu lillah. Also der Respekt, die Hochachtung, die Bestätigung der Hoheit, der Majestät Allah subhanahu wa ta'ala gilt für Allah subhanahu wa ta'ala. Mit den Gebeten sind sowohl die rituellen Gebete, die ausschließlich für Allah verrichtet werden dürfen, gemeint, als auch die Bittgebete. Du sagst ja, At-tahiyyatu lillah was-salawatu. Was-salawatu ist Plural von Salah, as-salawat. Und mit as-salawat sind hier gemeint, erst einmal as-salawat, die wir beten, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha und Subh, aber auch die Bittgebete. Denn As-Salah im Arabischen ist eigentlich Ad-Du'a. Das bedeutet ein Bittgebet. Allah Azza wa Jal sagte, Inna Salataka Sakanun Lahum. Das heißt, nicht dein Gebet, er betet sie ja nicht an, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sondern deine Bittgebete sind für sie Ruhe und Geborgenheit. Also sind sowohl die rituellen Gebete, diese fünf Gebete oder die freiwilligen Gebete gemeint, die gelten Allah Azza wa Jal, die verrichte ich nur für dich, o Allah, und ich rufe nur dich an. Und das ist der wahre Tawhid. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat uns verboten, andere anzurufen, außer Allah Azza wa Jal. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Und die Gebetsstätten gehören Allah, so ruft neben ihm keinen an. Das heißt, man geht nicht zu einem Verstorbenen und sagt ihm, bitte heile mich, bitte gib mir eine Ehefrau, bitte gib uns Kinder, bitte hilf mir bei der Uni und so weiter und so fort. Das ist Schirk. Billahi subhanahu wa ta'ala. Denn dieser Verstorbene kann weder versorgen noch heilen, kann weder nützen noch schaden. Er hat sie es selbst genützt durch die Taten, die er zu Lebzeiten getan hat. Ja? Und deswegen, wenn wir an die Awliya glauben, also an die Gefolgsleute Allahs Azza wa Jal, dann glauben wir, dass es rechtschaffene Menschen waren, die für sich gehandelt haben, nicht für dich. Und die werden ihre guten Taten entsprechend belohnt, Yawm al-Qiyam. Aber dürfen wir sie nun als Götter anbeten und anrufen und sie fragen und bitten, dass sie uns helfen und dass sie die verschlossenen Tore öffnen und dass sie die Hindernisse beseitigen? Das kann nur Allah subhanahu wa ta'ala. Mit den guten Worten, At-Tahiyyatu Lillah, haben wir gesagt, Was-Salawatu wa-Tayyibat. At-Tayyibat sind also die guten Worte. Mit den guten Worten und Taten ist all das gemeint, womit man die Zufriedenheit Allahs erlangt und welches nur für ihn verrichtet werden darf. Also du sagst, ja Allah, alles was gut ist, an Aussagen, an Taten, ob sie nun offenkundig sind, wie das Gebet und das Fasten und das Gedenken und die Rezitation des Korans, oder ob sie verborgen sind, wie die Liebe und die Furcht und die Hoffnung und die Geborgenheit und die Sehnsucht und andere Taten des Herzens, O Allah, all das gilt für dich. Das heißt hier, preist du noch einmal deinen Herrn, subhanahu wa ta'ala. Hier lobst du deinen Herrn noch einmal. Hier verherrlichst du Allah, jalla jalaluhu, noch einmal. Du sagst, O Allah, du verdienst jede Verherrlichung. O Allah, du verdienst jedes Gebet. O Allah, du verdienst jede Unterwerfung und jede gute Tat und jede gute Aussage. Das heißt, du preist hier Allah subhanahu wa ta'ala. Und noch einmal, wenn du nun die zwei Rak'a gebetet hast, dann willst du dich natürlich bedanken für Allah. Guck einmal, schau dir mal an, wie viele Gaben du bekommen hast von Allah. Du hast einmal Ruku' gemacht und die Sünden fallen. Du hast einmal Sujud gemacht und die Sünden fallen. Dann hast du den Sujud wiederholt und die Sünden fallen. In der nächsten Rak'a hast du noch einmal Ruku' gemacht und die Sünden sind gefallen. Und dann hast du noch einmal dich zweimal niedergeworfen und die Sünden sind gefallen. Und du durftest Allah bitten im Sujud. Du solltest es sogar tun. Deswegen preist du Allah. O Allah, wie herrlich bist du. O Allah, Azza wa Jal, wie gnädig bist du. O Allah, wie gütig bist du, dass du mich recht geleitet hast. Und deswegen sagst du, At-Tahiyyatu Lillah, Was-Salawatu, Wat-Tayyibatu. Und dann geht es weiter. As-Salamu alayka ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Das heißt, danach wird dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und allen guten Dienern und jedem guten Diener der Friede gewünscht und das Glaubensbekenntnis ausgesprochen. Man sagt, As-Salamu alayka ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. As-Salamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin. Das heißt, hier grüßt du den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und der Prophet alayhi salatu wassalam, und das werden wir gleich sehen, bi-idhnillahi ta'ala, sagte, wer mich grüßt, so wird Allah subhanahu wa ta'ala ihn auch grüßen. Wer für mich die Segenswünsche ausspricht, so wird Allah subhanahu wa ta'ala für ihn auch die Segenswünsche aussprechen. Und wir werden gleich sehen, was es bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala dieses ausspricht und macht. Danach wird das Glaubensbekenntnis ausgesprochen. Und deswegen ist natürlich das Gebet eines der besten Gottesdienste, weil es alles enthält. Es enthält Koran, es enthält Dua, es enthält die Bestätigung der Einzigkeit Allahs, es enthält die Demut, die Unterwerfung. Alles ist im Gebet vorhanden. Und dabei wird hervorgehoben, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Diener ist und Gesandter ist. Und dies bedeutet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht angebetet werden darf, da er ein Diener Allahs ist. Aber ihm muss gefolgt werden, da er ein Gesandter Allah subhanahu wa ta'ala ist. Das heißt, auch den Propheten sallallahu alaihi wasallam dürfen wir nicht
anrufen, indem wir sagen, O Prophet, heile mich, O Prophet, versorge mich, O Prophet, und so weiter und so fort. Oder wie es einige machen, Ja Muhammad, wenn sie in einer schwierigen Situation sind, rufen sie, Ja Muhammad, O Muhammad, der Muwahhid, derjenige, der die Bestätigung, der die Einzigkeit Allahs bestätigt, ruft Ja Allah, ja, und nicht Ja Muhammad. Ja, das heißt, du liebst den Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht. Nein, nein, das heißt, du liebst Allah nicht. Denn wenn du Allah lieben würdest, und sicherlich müssen wir Allah mehr lieben als den Gesandten sallallahu alaihi wasallam, dann würdest du keinen Menschen, selbst den Propheten alaihi salatu wasallam, keinen Menschen Allah azza wa jal gleichstellen. Und deswegen müssen wir einzig und allein subhanahu wa ta'ala unseren Herrn Allah jalla wa ala anrufen, wenn uns etwas zustößt, wenn wir Hilfe brauchen. Aber den Propheten sallallahu alaihi wasallam müssen wir lieben, indem wir ihm folgen, indem wir die Sunna einhalten, indem wir ihn als Vorbild nehmen für unser Leben. Nicht indem wir ihn anbeten und indem wir Hilfe suchen bei ihm und indem wir opfern für ihn oder einige andere Ibadat, die nur Allah subhanahu wa ta'ala gebühren. Und hier, bi'idhnillahi ta'ala, halten wir inshallah inne und machen das nächste Mal weiter. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.